Allah Ta'ala sagt im Koran, in Suratul Baqarah, Ja, ayyuhan nas, o ihr Menschen, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Esst von dem, was auf Erden ist. Esst von dem, was sich auf der Erde befindet. Und was sollt ihr essen? Welche Eigenschaften hat es? Halalan tayyiba. Zwei Dinge erwähnt Allah Ta'ala. Es soll halal sein, das heißt, es soll erlaubt sein. Und es soll tayyib sein, das heißt, es soll gut sein. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ. Wahrlich, er ist für euch ein deutlicher Feind. Esst also von dem, was sich auf der Erde befindet, an erlaubten Dingen und an guten Dingen. Und das ist das, mit dem wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen wollen. Und zwar im Speziellen, dass Allah Ta'ala darauf hinweist und von den Menschen verlangt, dass sie das essen sollen, was halal ist. Das heißt, das, was erlaubt ist. Was Allah Ta'ala ihnen also erlaubt hat. Diese guten Dinge. Dieses Essen ist eine Ni'ma von Allah Ta'ala. Das Essen ist eine gewaltige Gnade. Viele Menschen sind sich dieser Gnade überhaupt nicht bewusst. Wobei es eigentlich die Gnade ist oder eine jener Gnaden, die sie am meisten erfahren. Weil sie jeden Tag immer wieder essen und trinken. Jeden Tag. Wenn sie aufstehen, essen sie meistens. Und dann den ganzen Tag über. Aber sie denken darüber am wenigsten nach. Und das Mindeste von der Dankbarkeit gegenüber ihrem Schöpfer wäre, dass sie das essen, was er ihnen erlaubt hat. Muslim überliefert in seinem Sahih-Werk von Abu Huraira radiallahu anhu, vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, Ayyuhan nas, o ihr Menschen, Inna Allaha tayyibun, wahrlich Allah ist gut, tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. Er akzeptiert nicht oder er akzeptiert nichts außer das, was gut ist. Das heißt, er akzeptiert nichts von den Menschen außer das, was gut ist. Allah Ta'ala will das so haben. Und wenn es nicht gut ist, dann akzeptiert er es nicht. Und diese Sache, dieser ganze Hadith, hat etwas mit unserem Thema zu tun, nämlich mit dem erlaubten Essen. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Und wer sich nicht an diese Sache hält und nicht das macht, was Allah Ta'ala hier will, der muss auch mit üblen Konsequenzen rechnen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt weiter, وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. Und Allah hat den Mu'minin angeordnet, was er ebenso den Mursalin angeordnet hat, das heißt den Gesandten. Das heißt, er hat den Mu'minin, der Allgemeinheit der Mu'minin, befohlen und angeordnet, dasselbe wie das, was er zuvor den Propheten alaihi wasallam schon angeordnet hat. Faqal, und so sagte Allah Ta'ala im Koran, Ja, ayyuha ar-rusulu, kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. O ihr Gesandten, Allah Ta'ala sagt zu den Gesandten, O ihr Gesandten, kulu min at-tayyibati, esst von den guten Dingen, wa'malu salihah, und tut Gutes, tut Rechtschaffenes. Inni bima ta'maluna alim. Wahrlich, ich bin über das, was ihr tut, wissend. Allah Ta'ala sagt also, dass er genau weiß, was die Menschen tun an guten Taten. Und Allah Ta'ala weiß ebenso, was die Menschen essen. Und ob sie sich dafür anstrengen, erlaubtes Essen zu bekommen. Das, was er ihnen erlaubt hat, das, was er für sie als gut befunden hat, mit dem er für sie zufrieden ist. Inni bima ta'maluna alim. Wa qal. Und er sagte ebenso, also Allah Ta'ala im Koran, Und dabei geht es jetzt um die Mu'minin. Wie wir gehört haben, Allah Ta'ala hat dies den Mursalin, das heißt den Gesandten, aufgetragen. Und ebenso den Mu'minin. Und er sagt, Ya ayyuhallazina amanu, o ihr, die ihr Iman habt, kulu min tayyibati ma razaqnakum, esst von den guten Dingen, die wir euch gegeben haben. Also Allah Ta'ala spricht von sich selbst, wobei er nur einer ist, in der Mehrzahl, wie das so oft im Koran vorkommt, im Majestätsplural. Allah Ta'ala sagt also zu den Mu'minin, dass sie von dem essen sollen, was er ihnen gegeben hat, von den guten Dingen. Min tayyibati ma razaqnakum. Tayyibat. In diesem Wort, at-tayyib, was wir jetzt gehört haben, mehrfach in dem Hadith. Wir nehmen wahr, dass hier nicht halal erwähnt wurde in dem Hadith. So wie es in der Ayah zum Beispiel erwähnt wurde. Diese erste Ayah, die wir jetzt gehört haben, von Surat al-Baqarah. Halalan tayyiba. Aber im Hadith wird nur at-tayyib erwähnt. At-tayyib umfasst in Wirklichkeit das, was halal ist. At-tayyib umfasst das, was halal ist. Das Gute schließt das ein, was halal ist. Das Erlaubte. Und deswegen findest du in einigen Wörterbüchern der arabischen Sprache bei diesem Wort, dort steht Taba yatibu tiban, ay sara halalan. Taba, das heißt, es war bzw. ist gut. Was heißt das? Unter anderem findest du dort, es ist halal. Das heißt, es ist erlaubt. Und wenn du in den Koran blickst, dann wirst du sehen, warum. Weil nämlich Allah Ta'ala den Menschen, unserer Umma, den Muslimen, das erlaubt hat, was gut ist. At-tayyibat. Und die schlechten Dinge, die abscheulichen Dinge, die verabscheuungswürdigen Dinge, die üblen Dinge, die Khaba'ith, hat er ihnen untersagt. Die hat er ihnen verboten. Und das ist das, was Allah Ta'ala im Koran über seinen Gesandten sagt. Er beschreibt ihn damit. Er sagt, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, und er erlaubt ihnen die طَيِّبَات, das heißt die guten Dinge, وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, und er verbietet ihnen die schlechten Dinge. الْخَبَائِث. Und hierin sehen wir, dass Allah Ta'ala in der Ayah einen deutlichen Zusammenhang erklärt zwischen At-Tib und Al-Hil und Al-Khubth und Al-Hurma. At-Tib, das heißt die Güte, und Al-Hil, das heißt das Erlaubtsein. Al-Khubth, das heißt das Üble, das Schlechte, und die Hurma, das heißt das Verbot. Allah Ta'ala hat uns also in dieser Ummah die schlechten Dinge verboten, aber er hat uns die guten Dinge erlaubt. Und er weist uns an, von diesen Dingen zu essen. Allah Ta'ala hat das den Mursalin befohlen, bevor er es uns angetragen hat. Wir müssen also wissen, wie wir mit diesen Gnaden von Allah Ta'ala umgehen. Allah Ta'ala gibt uns das Essen zur Stärkung, damit wir die guten Taten verrichten können, denn ohne Essen wirst du schwer die guten Taten verrichten können. Du musst also essen, um zu leben, um gute Taten zu tun. Wie können wir dann das Schlechte essen und das, was Allah Ta'ala verboten hat, und mit dem Essen sozusagen uns selbst in eine Sünde begeben? Wobei Allah Ta'ala von uns will, Allah Ta'ala will von uns, dass wir essen, damit wir leben können, damit wir gute Taten tun können. Allah Ta'ala hat uns ja dafür erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, und ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen, damit sie mich anbeten, Ibadah machen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Das ist der Sinn. Das ist deine Aufgabe hier im Leben, in der Dunya. Und jetzt, im weiteren Verlauf, erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel. Ein Beispiel, an dem er zeigt, wie wichtig es ist, Gutes zu essen, das erlaubte Essen zu sich zu nehmen, und wie schlecht es ist, das schlechte Essen zu sich zu nehmen, das Unerlaubte, das Unreine. und zu was es im Endeffekt führt. Und dieses Beispiel werden wir uns inshallah ansehen nach einer kurzen Pause. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in dem Hadith weiter, also es wird erwähnt, ثم ذكر الرجل, und sodann erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Mann als Beispiel, يطيل السفر, der eine lange Reise macht. Das heißt, er befindet sich auf einer langen Reise. أشعث أغبر. Das heißt, أشعث, sein Haar ist zerzaust. Das heißt, es ist unordentlich, ungekämmt. Aghbara, er ist staubbedeckt. Warum? Weil er eine lange Reise hinter sich hat. Yamuddu yadayhi ila as-samaa. Er hebt seine Hände zum Himmel. Das heißt, zum Himmel empor. Er hebt seine Hände nach oben und sagt, was sagt er? Ya Rabb, Ya Rabb. O Herr, o mein Herr, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Das sind die Eigenschaften dieses Menschen. Und jetzt erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch andere Eigenschaften. Und zwar sagt er, wa mat'amuhu haram. Und sein Essen, das was er isst, ist haram. Wa mashrabuhu haram. Und das was er trinkt, ist haram. Wa malbasuhu haram. Und das, was er anzieht, mit dem er sich kleidet, ist haram. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. Und er wurde mit dem Haram genährt. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Und wie soll dem jetzt die Bitte erhört werden? Wie soll dieser Mensch erhört werden von Allah Ta'ala? Wie? فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Anna, das heißt Kaif, wie im Arabischen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt also mit diesem Wort eigentlich, wie entfernt es ist und wie weit hergeholt, dass so jemand seine Bitte erhört wird. Und das ist eine sehr wichtige Sache, weil das bedeutet nämlich, dass das, was in deinem Bauch landet, Yabna Adam, o du Sohn von Adam, dass das, was in deinem Bauch landet, direkt damit zu tun hat, ob deine Gebete und deine Bitten erhört werden. Und deine ganze Ibadah, dein ganzer Gottesdienst, alles, was du machst, damit du Allah näher kommst, ist in Wirklichkeit eine Form der Bitte. Weil was machst du, wenn du betest, wenn du fastest, wenn du gute Dinge tust, wenn du die Armen speist, wenn du Zakat gibst, wenn du in den Dschihad gehst, egal was du machst, was willst du damit? Du willst Allah näher kommen und du bittest ihn damit um etwas. Du bittest ihn um seine Vergebung. Du bittest ihn, dass du ihm näher kommst. Du bittest ihn darum, dass er dich ins Jannah eingehen lässt. Das ist es. Aber all diese Bitten, damit sie erhört werden und damit deine Taten angenommen werden, musst du eine Voraussetzung erfüllen. Nämlich du musst, so wie du Gutes tun musst, musst du auch Gutes essen. Du musst dein ganzes Leben gut halten, damit du und deine Taten akzeptiert werden. Und deine Bittgebete, dein Dua. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen. Und das ist den meisten Menschen nicht klar. Die meisten Menschen, speziell in dieser verschwenderischen Gesellschaft, sind sich der Ni'am, der Gnaden von Allah Ta'ala, die vor allem im Essen liegen, überhaupt nicht bewusst. Und deswegen essen sie dahin und essen so wie die Tiere, wie Allahu Ta'ala das eigentlich über die Kafirin erwähnt, in Suratu Muhammad im Koran. Und dann essen sie einfach wahllos alles, was ihnen unterkommt. Und denken nicht darüber nach. Und sie sind sich nicht dessen bewusst, dass das etwas mit ihren Taten zu tun hat. Und dass das etwas mit ihrer Stellung bei Allahu Ta'ala zu tun hat. Dieser Mann, der da erwähnt wird, in dem Hadith, wir haben seine Eigenschaften gehört. Als erstes, يطيل السفر. Er macht eine lange Reise. أشعث أغبر. Seine Haare sind unordentlich und er ist staubbedeckt. Es gibt Leute, die, wenn sie diesen Hadith hören, denken, dass diese Sachen, die jetzt erwähnt wurden, das heißt vor allem diese zwei Eigenschaften, Al-Ash'ath wal-Aghbar, dass das eigentlich eine negative Sache ist. Warum? Warum denken Sie so? Weil eigentlich ist es ja im Din, Matlub, das heißt, es ist eigentlich verlangt und gewollt, dass du deine Haare ordentlich hältst und dass du dich selbst ordentlich hältst. Dass du dich selbst in Ordnung bringst, dass du dich selbst pflegst. Das ist natürlich eine lobenswerte Sache und auch eine vom Din verlangte Sache. Und dass du nicht staubbedeckt bist und deine Haare nicht ungekämmt sind. Deswegen glauben sie, dass hiermit gemeint ist, dass das schon eine oder zwei von den schlechten Eigenschaften dieses Mannes sind. Aber einige Gelehrte haben hier etwas anderes erwähnt. Und zwar haben sie ein anderes Verständnis von diesem Hadith an den Tag gelegt. Sie weisen nämlich darauf hin, dass eigentlich alle diese Eigenschaften, die am Anfang aufgezählt werden, oder alle diese Dinge, die er auch tut, dass das alles Dinge sind, die ihm eigentlich einer Annahme und einer Erhörung des Dua von der Seite von Allah Ta'ala näher bringen. Und zwar warum? Erstens, yutilus safara. Das heißt, er macht eine lange Reise, er befindet sich auf einer langen Reise. Alleine die Reise, selbst wenn es eine kurze Reise ist, was haben wir darüber schon öfter gehört, sicher, die meisten von uns, wenn nicht jeder? Bei der Reise wird der Dua von Allah Ta'ala eher erhört. Und dieser Mann macht nicht nur eine Reise, sondern er macht eine lange Reise. Das heißt, er hat die Strapazen der Reise und die Schwierigkeiten und eigentlich müsste Allah Ta'ala seinen Dua eher noch annehmen. Es wäre naheliegender. Weil das min asbabi qabuli du'a ist. Das heißt, das ist von den Gründen, die dich einer Annahme des du'a, des Bittgebetes, näher bringen. Er macht also eine Reise, darüber hinaus eine lange Reise und hat die Strapazen dieser Reise. Und das sehen wir auch an seinen Eigenschaften. Dass er strapaziert wird, dass er Schwierigkeiten hat, dass es ihm schwerfällt, das sehen wir daran. Es ist eine lange Reise. Die Reise ist immer eine Sache, die mit Schwierigkeiten und mit Erschwernis verbunden ist. Also seine Haare sind ungekämmt und er ist staubbedeckt. Die Gelehrten oder jene Gelehrten haben das nicht als einen negativen Punkt ausgelegt. Weil es nämlich manche Leute gibt, die sich zwar schon pflegen würden, aber die einfach nicht die Möglichkeit haben. Das sind manche Leute. Und diese Gelehrten hatten, wallahu a'lam, deswegen so ein Verständnis, weil dies nämlich explizit in einigen Ahadith erwähnt wird. Und so wird ebenfalls von Abu Huraira bei Muslim, rahimahullahu ta'ala, erwähnt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, Rubba Asha'atha, so mancher Asha'ath, das heißt wieder so jemand, dessen Haare in Unordnung sind, zerzaust, ungekämmt. Rubba Asha'atha, so mancher von diesen Leuten, die diese Eigenschaft haben, Madfu'in bil Abwab, der weggestoßen wird bei den Türen oder von der Tür weggestoßen wird. Warum stoßen ihn die Leute weg? Die meisten Leute sind Mutakabbirun, sind hochmütig. Und wenn so ein armer Mensch zu ihnen kommt, der so aussieht, dann glauben sie gleich, das macht nur Schwierigkeiten und er will ihnen nur das Geld aus der Tasche ziehen. Und weil er ihnen niedrig vorkommt, stoßen sie ihn einfach weg. Wal'iyadhu billah. Schlechte Eigenschaft, schlechtes Verhalten. Also so manche von diesen Menschen, die wegen ihrem Aussehen und wegen ihren Eigenschaften und wegen ihrer Mittellosigkeit weggestoßen werden von der Tür und von den Leuten nicht beachtet werden und gering geschätzt werden. Lau aqsama ala Allahi, wenn er bei Allah schwören würde, um etwas von Allah zu bekommen oder um etwas yani von den Umur Dunyawiyya zu erreichen, la abarra, dann würde Allah Ta'ala ihm sein Gebet auch erhören und dem nachkommen. Das heißt, so mancher, von dem du denkst, der ist niederträchtig oder der pflegt sich selber nicht, in Wirklichkeit kann er sich nicht pflegen, weil er nicht die Mittel dazu hat. Und vielleicht siehst du 100 oder 1000 andere Leute, die gut gekleidet sind und mashallah sich die Haare schön gemacht haben und so weiter. Und wenn sie 100 Jahre lang ihre Hände nach oben heben, dann wird Allah Ta'ala ihr Dua nie erhören. Aber der eine, von dem du denkst, der ist niederträchtig und er pflegt sich nicht einmal, wie soll der überhaupt bei Allah Ta'ala so eine Stellung haben, wie soll das von ihm angenommen werden? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, so mancher, von dem die Leute sowas denken, wenn der seine Hände zum Himmel hebt und sagt, ja Rabb, dann passiert sofort das, was er will. Er ist also mustajabut da'wa. Mustajabut da'wa, das bedeutet, ein Mensch, dessen Dua erhört wird von Allah Ta'ala. Das sind besondere Menschen. Sowas ist was Besonderes. Und das ist im Grunde das, was jeder anstrebt. Jeder Muslim strebt das ja im Grunde an. Es ist eine schöne Sache, es ist gut. Weil sowas bedeutet, dass ein Mensch bei Allah Ta'ala akzeptiert ist. Und in einem anderen Hadith, den Al-Bazzar in seinem Musnad überliefert von Anas, kommt ein ähnlicher Wortlaut vor. Eigentlich derselbe Wortlaut. Nur sagt er am Anfang, Rubba Ash'atha Aghbara. Das heißt genauso wie in dem Hadith bei Muslim. Al-Ash'ath und Al-Aghbar. Seine Haare sind unordentlich und er ist von Staub überdeckt. La yu'bahu lahu. Der überhaupt nicht beachtet wird, der ignoriert wird. Das heißt, die Leute beachten ihn überhaupt nicht. Der ist ihnen völlig egal. La yu'bahu lahu, inda nas, bei den Menschen. Bei den Menschen ist er wertlos, er zählt nichts. Lau aqsama ala Allahi la abarra. Wenn er bei Allah Ta'ala und für eine Sache schwören würde, dann würde Allah dem, oder dann kommt Allah dem nach. Daran sehen wir also, dass das nicht unbedingt schlechte Eigenschaften sein müssen. Oder dass es bei so manchem, der diese Eigenschaften hat, ihn eigentlich näher bringt, dass sein Dua angenommen wird. Warum? Weil er unter schweren Bedingungen lebt und offensichtlich Sabr haben muss. Weil wenn er keinen Sabr haben würde, dann würde er nicht diese Stellung bei Allah Ta'ala haben. Er kann es nicht ändern, aber in dieser Situation bringt ihn das der Erhörung des Dua näher. Also er macht eine Reise. Und er macht auch eine lange Reise. Und er ist strapaziert von der Reise. Seine Haare sind unordentlich und er ist staubbedeckt. Ash'atha aghbara. Yamuddu yadayhi ila as-sama'. Er hebt seine Hände zum Himmel. Er hebt seine Hände. Dass du die Hände hebst, ist ebenfalls einer der Gründe, warum der Dua eher von Allah Ta'ala angenommen wird. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht. Und das wissen wir. Ohne Zweifel. Und darüber hinaus hebt er sie auch noch hoch. Das heißt, wenn ein Mensch die Hände hochhebt und dann eine ausruft und zu Allah Ta'ala ruft und sagt, Ya Rabb, dann sagt er das auch noch. Das ist der Nida. Abgesehen davon, dass er die Hände hochhebt, ruft er Allah Ta'ala an. Ya Rabb, o mein Herr, o mein Herr. Yunadi Rabbahu, er ruft seinen Herrn. Auch das ist ein Grund, warum Allah Ta'ala den Dua eher erhören müsste. All das sind also Eigenschaften und Taten, die ihm eigentlich die Annahme des Dua einbringen müssten. Aber sie tun es nicht. Sondern sein Dua wird nicht erhört. Wie soll er auch erhört werden? Warum? Wegen den Dingen, die jetzt erwähnt werden. Sein Essen ist haram. Das, was er trinkt, ist haram. Seine Kleidung ist haram. Das sind die Dinge, die seinen Dua vernichten. Das sind die Dinge, die es unmöglich machen, dass sein Dua angenommen wird. Wie? Das so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wie kann das passieren? Wie soll dem der Dua angenommen werden? Und das ist also eine gewaltige Sache, wenn wir das verstanden haben. Dass dieser Hadith eigentlich so zu lesen ist. Und dieses Verständnis jener Gelehrten ist eigentlich sehr interessant. Und wenn wir heute die Welt betrachten und die Menschen, oder allgemein die Menschen, dann sehen wir paradoxerweise, eigenartigerweise, sehen wir, dass desto mehr sie von Allah Ta'ala bekommen, desto mehr Arten von Essen sie haben, desto weniger ernähren sie sich von dem, was halal ist. Und wir sagen im Dua, Allahumma aghnina bi halalika an haramik. Amin. O Allah, gib uns genug mit dem Halal, sodass wir das Haram nicht mehr brauchen. Gib uns Genüge, gib uns das, was halal ist zum Essen, anstatt dem, was haram ist, als Ersatz dafür, damit wir das nicht benötigen. Aber die Menschen, desto mehr sie bekommen, da ist natürlich dann viel halal dabei, aber es ist auch viel haram dabei. Sie haben jetzt die Wahl, aber sie wählen das aus, was haram ist. Das ist eigenartig. Das ist, weil die Menschen meistens, wenn sie im Überfluss leben, auch sehr undankbar sind. Und das ist das, was wir sehen, tagtäglich. Wenn du heute den Menschen sagst, es gibt etliche Sachen, die hier halal sind. Das ganze reine Essen, das saubere, das relativ natürlich, relativ unbearbeitet ist. Zum Beispiel, wenn du den Menschen sagst, du kannst zum Beispiel Hirse essen, Hirsebrei. Eigentlich jedes Mal, wenn ich Hirse erwähne, dann sagen die Leute, was ist das? Das kenne ich nur von den Ländern, wo Hungersnöte herrschen. Aber hier bekommst du heutzutage alles. Du bekommst Goldhirse, normale Hirse, Braunhirse, Hirsemehl. Du bekommst das alles. Das sind nur Beispiele. Du bekommst hier alle möglichen Körner von allen möglichen Ländern. Du bekommst die Rohstoffe. Aber die Menschen verwenden die nicht. Das interessiert sie nicht. Was sie interessiert, ist Hamburger und Junkfood. Und was sie interessiert, ist das, was durch 20 Maschinen gegangen ist und von den Nicht-Muslimen oder leider auch von denen, die sich Muslime nennen, von den Nicht-Muslimen, so weit bearbeitet und verdreht worden ist, dass es nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Essen zu tun hat und dass es eigentlich gar nicht mehr als Essen bezeichnet werden kann. Und dass es dich eigentlich nur krank macht. Es macht dich nicht gesund. Wenn du es gar nicht essen würdest und stattdessen gar nichts essen würdest, dann wärst du am Ende wahrscheinlich gesünder. Wenn du dich mit ganz, ganz wenig Gutem begnügst. Das ist die Realität. Die Leute nehmen von diesen Dingen keine Notiz. Wenn du ihnen dann sagst, zum Beispiel, diese Sache ist haram. Und eigentlich ist das schon unnötig, dass es Leute gibt, die sich heute den ganzen Tag damit beschäftigen und Listen anfertigen. E-Nummer sowieso ist haram. E-Nummer sowieso ist haram. Eigentlich ist es unnötig, weil wenn die Menschen sich vernünftig ernähren würden, dann würden sie die E-Nummern gar nicht interessieren. E-Nummer, also für mich unnötig. So sollte der Muslim eher denken, wenn er sich gut ernähren will. Weil er braucht nicht irgendwelche Nummern und irgendwelche Buchstaben und Kodierungen. Nein, ich möchte einfach das rohe Essen, genauso wie es vom Baum kommt, genauso wie es vom Strauch kommt, wie Allah Ta'ala es wachsen lässt. So möchte ich es haben. Ja? Nicht, dass du mir noch eine E-Nummer dazu gibst. Aber da die Menschen nicht so denken, schreiben die einen listenweise Dinge, die für sie haram sind, und die anderen, wenn sie das hören, beschweren sich auch noch. Die anderen beschweren sich dann. Die sagen, was soll ich jetzt überhaupt noch essen? Weil wenn die E-Nummern nicht mehr erlaubt sind, was ist dann überhaupt noch erlaubt? Cholas, yani. Es gibt die E-Nummern, sind verboten, ja cholas, jetzt werden wir alle an Hunger sterben. Das ist es. Er glaubt, das Essen besteht nur aus dem verpackten Schokoriegel. Da sind jetzt 35 verschiedene Inhaltsstoffe drinnen und er weiß von keinem, woher der kommt und er weiß von der Mehrheit dieser Stoffe nicht mal, was sie sind. Er kann nicht mal ihre Namen aussprechen, weil es meistens chemische Namen sind aus der Nomenklatur irgendeiner wissenschaftlichen. Also er weiß nicht, woher das kommt, durch wie viele Maschinen es gelaufen ist, von welchen Ländern es ist und durch wie viele Länder es gegangen ist und durch wie viele Hände und wie oft es verändert wurde, hat keine Ahnung. Aber davon nehmen die Menschen keine Notiz. Und natürlich weiß er auch nicht, inwieweit es halal ist, weil so viel reingemischt wurde, dass er das nicht mehr auseinanderkennen kann. Und wenn man ihm dann sagt, du hast hier mehr zum Essen an guten Dingen, auf dass du eine gute Stellung bei Allah Ta'ala bekommst, auf dass du dich selbst reinigst, dein Essen reinigst und dein Dua dann erhört wird, dann sagt er dir, so kann ich nicht leben. Ohne meine Schokoriegel kann ich nicht leben. Ohne meine Knabbereien und meine Chips kann ich nicht leben. Ohne meine Hamburger kann ich nicht leben. Und das führt dann natürlich wahrscheinlich auch zu dieser Verblödung unter anderem, wenn ein Mensch die ganze Zeit solche Dinge in sich reinstopft. Das heißt, am Ende leidet nicht nur sein Herz und sein Iman darunter, sondern es leidet auch sein Verstand darunter. Weil offenbar muss es irgendetwas damit zu tun haben. Es muss dazu führen. Weil wie wir gesagt haben, desto mehr die Menschen an Auswahl haben, desto mehr greifen sie eigentlich zu dem, was haram ist. Wobei sie vieles bekommen haben von Allah Ta'ala, was halal ist. Und in diesem Zusammenhang und über all das, was wir jetzt gesehen haben, möchte ich noch einen Hadith abschließend erwähnen. Und dieser Hadith, den überliefert At-Tabarani in seinem Al-Mu'jam al-Awsat. Und auch wenn dieser Hadith in der Regel von den Gelehrten als Da'if bezeichnet wird, so spiegelt er doch genau, ziemlich genau das wider, was wir jetzt hier gehört haben und was wir auch aus dem Hadith und aus den Ayat des Koran verstanden haben. Und zwar wird darin erwähnt, dass eine Ayah, also die Ayah, die wir am Anfang in der Khutbah gehört haben, dass diese Ayah dem Propheten, vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gelesen wurde. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O ihr Menschen, esst von dem, was auf Erden ist, an Erlaubtem und Gutem. Diese Ayah wurde vorgelesen, gelesen vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Faqama Sa'd ibn Abi Waqqas, und da stand Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu auf und sagte: Ya Rasulallah, o Gesandter Allahs, ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'wa. O Gesandter Allahs, bitte Allah für mich, dass er mich zu einem Menschen macht, der mustajab ad-da'wa ist, dessen Dua also erhört wird. Also wenn er etwas Allah Ta'ala bittet, dann erhört Allah Ta'ala es und macht das für ihn. Ud'u Allah an yaj'alani mustajab ad-da'wa. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, das sagte der Prophet sallallahu alayhi wa sallam zu ihm: Ya Sa'du, o Sa'd, atib mat'amaka takum mustajab ad-da'wa. Mache das, was du isst, dein Essen, tayyib, dann wirst du erhörten Gebetes sein. Das heißt, du wirst ein Mensch sein, dessen Bittgebet erhört wird, dessen Dua erhört wird. Subhanallah. Und in diesem Hadith, von dem Wortlaut her, finden wir eigentlich das, was wir in den anderen Hadith gehört haben und was wir in den anderen Ayat gehört haben. Selbst wenn der Sanad nicht stimmt oder nicht stimmen sollte, dann haben wir im Grunde den Inhalt gehört. Weil bei dem einen Menschen, der erwähnt wurde in dem Hadith von Muslim, wurde der Dua nicht erhört wegen diesen Dingen. Wobei er alles Mögliche getan hat, was eigentlich dazu führen müsste, dass der Dua erhört wird. Aber er wurde nicht erhört wegen diesen Dingen. Und was zeigt uns der Mafhum von dem? Was zeigt uns das, was verstanden werden kann aus dem Hadith? Dass wenn dieser Mensch das Gute gegessen hätte und das Gute und Erlaubte getrunken hätte und sich vernünftig gekleidet hätte, dann hätte Allah Ta'ala auch seinen Dua angenommen. Und dann wäre er nicht von diesen Leuten. Möge Allah Ta'ala uns also von den Leuten machen, deren Dua angenommen wird und die diese Basira haben, die diese Weitsichtigkeit haben und dieses Verständnis haben und die über den Koran und über die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgedacht haben. Und möge Allah Ta'ala uns zu jenen machen, die sich mit dem begnügen, was halal ist und die damit zufrieden sind und zu dankbaren Dienern, zu Menschen, die dankbar sind für die Gnaden von Allah Ta'ala. Und die sich nicht die ganze Zeit das Schlechte und das Üble und das Verbotene und das Ungewisse, das was Maschkuk und Fihi ist, das Zweifelhafte, in ihre Bäuche werfen, ohne darüber nachzudenken und unachtsam sind dabei und die diese Dinge nicht zu schätzen wissen. Allahumma Amin.